Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
Cyborgs, zumindest in der Definition als Menschen, die eine symbiotische Beziehung zu Maschinen eingehen. Cyborgs sind wir in gewisser Weise alle schon, auch wenn man sich unseren Umgang mit Smartphones zum Beispiel anschaut. Aber ob uns das emanzipiert, das haben wir mit der Cyborg-Anthropologin Amber Case auf der IFA besprochen.
Aus gegebenem Anlass beschäftigen uns dann auch Menschen in ihren Smart Homes. Wird ihr Leben einfacher oder verirren sie sich im Alltag nur in einem Internet of Shit?
Außerdem werfen wir in dieser Breitband-Ausgabe einen Blick auf Nordkorea, ein Land ohne Zugang zum Internet. Wie es dort trotzdem möglich ist, an Informationen zu kommen, das fragen wir Martin Lessentin, Vorstandssprecher der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte. Und wir, das sind heute Katja Bigalke
und Martin Böttcher. Und wir haben wie immer natürlich auch Musiktitel im Netz aufgestöbert. Dieser hier stammt vom italienischen Sänger, Komponisten und Schlagzeuger Hugh Shepard Dredd, der hörbar eine Leidenschaft für Reggae hat. Misunderstanding. Technologien verändern uns, sagt die Cyborg-Anthropologin Amber Case. Allerdings hält sie diesen auf Bildschirme starrenden und herumtippenden Homo sapiens nicht unbedingt für eine menschlichere Variante seiner selbst.
Die Technologien, die wir nutzen, die seien häufig viel zu invasiv, meint sie. Und sie plädiert daher für eine Entwicklung hin in Richtung Calm Technologies, also zu zurückhaltender Technik. Auf der IFA, wo sie unter diesem Titel einen Vortrag gehalten hat, habe ich sie getroffen. Und meine erste Frage war dann auch, was sie denn denkt, ob Technologien uns beherrschen oder umgekehrt.
I think it's all up to humans. Some technology will conquer us and some technology will help us. Ich denke, das liegt in jedem Fall an den Menschen. Einige Technologien werden uns beherrschen und einige werden uns helfen. Das hängt jeweils von der gesellschaftlichen Klasse ab, zu der man gehört, davon, was für Technologien man kauft, welche man zu Hause hat, welche man bei der Arbeit benutzt. Manchmal werden falsche Entscheidungen getroffen. Man stellt fest, dass einem etwas als lebenserleichternd beworben wurde, sich in diesem Sinne aber als gar nicht gut erweist. Es hält einen eher auf, macht das Leben schwerer und verlangsamt die Arbeit von Firmen. Es ist also sehr wichtig, darauf zu achten, was für eine Technologie man übernimmt. Für Firmen, die Technologien herstellen, ist es oft ratsam, einem Produkt eher weniger als mehr Funktionen zu geben. Die Leute müssen wirklich verstehen können, wofür sie etwas optimieren. Wir müssen Technologien verwenden, die unsere Menschlichkeit ausweiten, anstatt sie zu verringern.
Könnten Sie uns ein paar Beispiele nennen für Technologien, die uns beherrschen und die uns helfen, in Verbindung zu treten?
Sure. An automated phone tree is something that conquers us because.
Wenn man zum Beispiel durch das automatisierte System eines Telefonanbieters geschickt wird, bleibt man oft hängen und drückt dann immer wieder die Null-Taste, um mit einem Mitarbeiter verbunden zu werden. Und dann dauert es sehr lange, bis man tatsächlich mit einem Mitarbeiter sprechen kann, weil es Geld kostet, einen echten Menschen arbeiten zu lassen. Dann steckt man in dieser Form einer Dystopie, in der man mit einem Menschen sprechen möchte, der einem hilft, aus diesem automatisierten System zu entkommen, aber man hängt dann erstmal 45 Minuten in der Warteschleife, bis man seinen Flug umbuchen oder sein Auto aus dem Parkhaus holen kann. Es gibt diese Systeme, die vollautomatisch funktionieren sollen, die aber brüchig werden, weil das, was bei der Automatisierung im Vordergrund stehen sollte, der Kundenservice ist. Wenn das richtig läuft, dann funktioniert die automatische Ebene neben der menschlichen und hilft den Kunden tatsächlich. Es wird immer Situationen geben, die man nicht vorhersagen kann, und für diese muss jemand ansprechbar sein, der einen durch das System dirigiert.
Sie würden also nicht sagen, dass diese Geräte uns zu neuen Menschen machen.
I think the kind of Homo connectus.
Wenn wir uns den Homo connectus vorstellen, eine Situation, in der alles miteinander verbunden ist. Shannon Renan geht zum Beispiel von dem Prinzip aus, dass alles miteinander verbunden sein möchte, dass Verbindung gleichbedeutend mit Möglichkeiten ist. Wenn wir verbunden sind, sind wir sicherer, können mehr machen. Dazu kommt aber noch der Aspekt, dass Vernetzung auch mit einem gewissen Risiko verbunden ist, was Privatsphäre und Sicherheit betrifft. Wir müssen also aufpassen, wem oder was wir Verbindungen mit uns gestatten und womit wir uns vernetzen. Ja, vielleicht haben wir jetzt immer die Möglichkeit, jemanden zu kontaktieren. Und vielleicht ist das unsere neue Typisierung, die des Homo connectus, dass wir absolut vernetzt sind, nicht nur mit unserer lokalen Gemeinschaft, sondern potenziell mit der ganzen Welt.
Was macht das denn aus uns?
I think it just turns us into.
Ich denke, das macht uns zu Menschen, die sich außerhalb von sich selber entwickeln. Wir haben jetzt unser eigenes Ökosystem. Wir haben entschieden, dass wir nicht Teil der Natur sind. Das ist natürlich vollkommen absurd, weil wir durchaus Teil der Natur sind und Auswirkungen auf die Natur haben. Unsere Chance besteht jetzt eigentlich darin, Systeme zu entwickeln, die mit der Natur arbeiten, die uns helfen, mehr nachhaltige Ressourcen zu haben. Wenn wir das nicht tun, wird das Verhältnis der menschlichen Ansprüche und der Ressourcen so komplex und teuer werden, dass wir zu einem Stillstand dieser Komplexität kommen werden. Wir müssen die Dinge vereinfachen und jetzt dafür sorgen, dass sie erneuerbar sind, damit wir mehr Platz haben. Wir füllen gewissermaßen unsere Festplatte als menschliche Art immer weiter an und sollten dabei sehr vorsichtig sein. Vielleicht liegt das Schicksal unserer Art und ihrer Erhaltung ja in unseren eigenen Händen. Wir müssen das im Kopf behalten und wirklich versuchen, bessere Systeme zu erschaffen. Die meisten von uns leben in von Menschen geschaffenen Umgebungen mit Klimaanlage. Sogar die Natur, die wir konsumieren, ist perfektionierte Natur. Wir leben nicht in einem Naturstaat, in dem jeder zu jedem Zeitpunkt getötet werden könnte. Davon sind wir inzwischen weit entfernt. Die Frage ist nun, wie wir das Vergnügen, in solchen ausgehöhlten, individualisierten Räumen zu leben, steigern können. Wie bringen wir einander dazu, mehr rauszukommen, mehr Rituale und mehr Gemeinschaft wahrzunehmen? Das sind die Dinge, um die wir uns Sorgen machen sollten. Keine physische Gewalt, sondern eine Form von psychischer Gewalt. Unsere Ängste, unsere Depressionen, unser Gefühl für Bedeutung, all das müssen wir uns genauer ansehen, nicht einfach nur über die sozialen Netzwerke. Das, was dort geboten wird, ist nur eine Art Junkfood, das uns davon abhält, uns mit diesen existenziellen Fragen auseinanderzusetzen. Diese Fragen sind überall und wir müssen uns mit ihnen befassen. Glauben Sie, dass die Technologien, so wie sie heute designt und konzipiert sind, dass wir mit ihnen dann weniger voneinander, also als Menschen voneinander erwarten können?
Ich
glaube, dass Menschen prinzipiell durchaus großes Interesse daran haben, etwas für andere zu tun. Aber gleichzeitig ist es sehr unbequem, etwas für andere Menschen zu machen, da wir doch alle sehr getrennt voneinander sind. Deshalb tragen wir alle Schuldgefühle mit uns rum. So wie die Technologien jetzt beschaffen sind, handelt es sich um eine Art von Einheitsgrößentechnologie. Wie viele Wahlmöglichkeiten haben wir denn? Wir haben WhatsApp, Facebook, Reddit, Twitter und ein paar andere Quellen. Früher hatten wir viel mehr Quellen. Früher hat man im Netz mehr erschaffen als konsumiert. Jetzt ist es andersrum. Das ist ein Riesenthema, weil es im Internet so viel zu konsumieren gibt. Da gerät aus dem Fokus, wie lange es dauert, etwas zu erschaffen. Wir vergessen, dass es vollkommen in Ordnung ist, etwas als Amateur zu machen. Man muss nicht berühmt sein, etwas serienmäßig produzieren oder anderen verkaufen oder online stellen. Man kann zum Beispiel einfach ein privates Tagebuch führen, das niemand anderes zu Gesicht bekommt, was sehr befreiend sein kann. Einfach so zu reden, wie man möchte, ohne sich darüber Sorgen machen zu müssen, dass das Gesagte permanent an der eigenen Online-Identität hängen bleibt. Online können wir zum Beispiel unseren Namen nicht mehr ändern. Online unseren Namen zu ändern und auf verschiedenen Oberflächen eine andere Person zu sein, fühlt sich unglaublich befreiend an. Aber wenn man die vielen jungen Leute nimmt, die mit diversen Online-Persönlichkeiten aufwachsen, wird alles, was sie unter diesen anderen Namen verzapfen, doch immer wieder auf ihre eine Online-Identität zurückgeführt. Als ich zum ersten Mal online ging, leitete ich ein Forum. In diesem Forum hatte ich 5 verschiedene Identitäten und interagierte mit allen möglichen Leuten, aber keiner wusste, wer der jeweils andere war. Man kannte die Namen nicht. Das war deutlich weniger gefährlich und die beteiligten Personen konnten nicht so leicht geschädigt werden, weil wir diese verschiedenen Schichten von Privatsphäre und Anonymität hatten.
Sie haben ja in Ihrer Rede Technologien erwähnt, die so kompliziert sind, dass man sich quasi selbst schulen muss, um überhaupt damit umgehen zu können. Das muss ja einen Einfluss haben auf Menschen, die mit diesen Technologien groß werden. Lässt es sie zu Robotern werden?
Ja, a lot of times if when you go home to your smart home and you have to.
Oft legt man, wenn man nach Hause kommt, in sein Smart Home und eine Reihe von Knöpfen drücken muss, um bestimmte Dinge zu erledigen, als Mensch eine Pause ein. Und in diesen Momenten ist man mehr ein Roboter. Man sollte keinen Systemadministrator benötigen, um in seiner Wohnung leben zu können. Man sollte einfach so mit der Technik, mit seinem Zuhause oder mit sich selbst umgehen können. Das Problem liegt darin, dass wir vieles kaufen, weil es so cool wirkt. Wenn wir es dann haben, ist es aber nicht mehr so schön. Das ganze Einrichten der Technologie ist zu langwierig und schwierig. Und wenn sie versagt, ist das gleich richtig schlimm. In meinem Vortrag erwähne ich das Beispiel von PetNet, einer automatisierten Füttermaschine für Katzen und Hunde, die aber ans Internet gekoppelt war. Auch wenn man also einen korrekten Zeitplan zur Fütterung eingestellt hatte, funktionierte der nicht, wenn die Internetverbindung nicht bestand, die in der Tat deshalb fehlschlug, weil die Server von PetNet versagten. So bekamen all diese Katzen und Hunde nichts zu essen. Es wäre besser gewesen, wenn diese automatische Füttermaschine für den Fall eines Serverversagens einen lokalen Zugang gehabt hätte, an dem die Fütterung ohne Internetverbindung hätte eingestellt werden können. Aber den gab es nicht, weil die Leute das Ganze nicht zu Ende gedacht hatten. Das betrifft auch viele andere Technologien. Man muss alles bis ins Detail durchdenken. Es müssen bestimmte Standards gewährleistet sein. Was passiert, wenn eine Verbindung zusammenbricht, wenn das System versagt? Ein Fahrstuhl, der ausfällt, wird zu einer Treppe. Wir brauchen mehr Technologien dieser Art.
Apropos Smart House, wir leben ja längst in einem System unendlich vieler miteinander verbundener Objekte. Was meinen Sie, sind wir eigentlich noch in der Lage, diese ganze Komplexität zu durchschauen und am Ende dann auch noch zu managen?
I think that the problem is that we keep thinking that we should have more and more technology in our homes and our houses.
Das Problem besteht darin, dass wir glauben, unser Zuhause immer stärker durchtechnisieren zu müssen. Aber das macht uns nicht wirklich glücklicher. All das Zeug hat schon was, aber vieles davon endet irgendwo in einer Kiste. Ich möchte auf keinen Fall so ein Smart Home von jemandem erben. Dann braucht man alle Passwörter. Ich habe mich mal von jemandem getrennt, mit dem ich ein gemeinsames Smart Home hatte. Und das war ein absoluter Albtraum. Ich habe ihm dann einfach die gesamte Smart-Technologie gegeben und gesagt, da, nimm. Dann mussten wir noch alle anderen Dinge aufteilen, aber man kann eben keinen Account aufteilen und die Daten unter zwei Menschen aufteilen. Man kann nur sagen, willst du den WLAN-Zugang, willst du die Glühbirnen? Nur einer kann den Smart-Router bekommen. Das war schon lächerlich. Können Sie sich vorstellen, bei einer normalen Trennung Glühbirnen aufzuteilen? Aber wir mussten das machen. Es ist ein bisschen merkwürdig. Viele dieser Firmen bestehen ja nicht länger als 7 Jahre. Das Problem dabei ist, dass viele dieser aufregenden Trends auftauchen und wir merken gar nicht, dass diese Technologien ihre ganz eigenen Schwierigkeiten mit sich bringen. Weil es neu ist, finden wir es faszinierend. Aber eigentlich hätte ich lieber etwas Altes, das auch verlässlich funktioniert.
So, we think it's really fascinating. I would rather have something that's really old that guaranteed works.
Die Cyborg-Anthropologin Amber Case war das, offenbar nicht ganz so begeistert vom Segen eines Smart Homes. Dabei waren auch auf dieser internationalen Funkausstellung vernetzte Haushaltsgeräte das Ding der Stunde.
Und das schauen wir uns gleich nochmal genauer an, und zwar nach dieser Begleitmusik, die aufgrund ihrer Unaufgeregtheit jetzt erlaubt, Gedanken zum Thema Ich bin ein glücklicher Cyborg oder nicht noch weiter zu spinnen und dabei trotzdem sich gut unterhalten zu lassen. Tyler J. Tripp mit In Between.
1924 gibt es jetzt die internationale Funkausstellung. In letzter Zeit wurde sie etwas belächelt, weil auf der weltgrößten Technikmesse auch vernetzte Küchenherde und Kühlschränke gezeigt wurden.
Allerdings lässt sich hier mittlerweile ganz gut ablesen, wohin wir als total vernetzte Gesellschaft driften. Nach Smartphone und Smartwatch ist jetzt definitiv die Wohnung dran. Endlich, könnte man fast sagen. Aber was bedeutet das für uns, wenn selbst Fritteusen, Betten und Jalousien im Netz hängen? Matthias Finger hat sich auf der IFA, auf der Internationalen Funkausstellung, für uns nochmal umgeschaut.
Auf der IFA hier widmet sich die ganze Halle 6 nur der Vernetzung des Haushaltes. In der einen Hälfte der Halle präsentieren große Firmen smarte Fernseher und Stereoanlagen auf riesigen Ausstellungsflächen. Und dann gibt es hier drüben aber nochmal so einen Bereich, in dem sich Startups vorstellen. Die gute alte Heizung beispielsweise hängt jetzt auch im Netz.
Das ist also das Geofencing, wie wir es zu Neudeutsch nennen, ist die Anwesenheitserkennung. Und das ist also die Kernfunktionalität, die automatisch dafür sorgt, dass die Heizung nicht läuft, wenn niemand zu Hause ist.
Wie merkt das System, dass ich nicht mehr da bin?
Das geht über die Smartphone-App und die läuft im Hintergrund ganz stromsparend und erkennt im Grunde die Entfernung der Bewohner zum Haushalt.
Im smarten Home wird unser Verhalten ständig protokolliert. Informationen liefern Bewegungsmelder, verkabelte Geräte und in Lautsprechern integrierte Sprachassistenten.
Das gehört genau zu den Dingen, die ich nicht weiß.
Ihre Mikrofone sind ständig in Hab-8-Stellung und schneiden immer mit, wenn der Sprachassistent gerufen wird. In den Staaten sollen die Tonaufnahmen sogar in Gerichtsverfahren benutzt werden, gegen die eigenen Besitzer. Wenn Mama unerwartet zu Besuch kommt, lassen sich intelligente Türschlösser mit Handy-Apps aus der Ferne öffnen. Oder per Fingerabdruck, wenn wir direkt davor stehen. Kann ich also auch rausfinden, wenn meine Frau später nach Hause kommt als vereinbart?
Ja, also das natürlich, müssen Sie natürlich mit Ihrer Frau besprechen, ob das okay ist. Aber grundsätzlich kann man sehen, wer wann gekommen ist und gegangen ist, ja.
Hunderte verkabelte Geräte können in einem gut ausgestatteten Smart Home herumfunken und täglich ein 1,5 GB Daten produzieren. Wenn diese von anonymen Konzernen verarbeitet werden, ist das den meisten noch egal.
Wohingegen, wenn diese Informationen an meine Partnerin, an meine Eltern, an meine Kinder und so weiter gingen, hätte das gleich eine ganz andere Dimension. Und was wir in unseren Forschungen feststellen können, ist, dass Menschen eigentlich immer ziemlich bedacht darauf sind, eben, wir nennen das so, diese horizontale Privatheitsebene zu regulieren, also gegen Gleichgestellte, gegen andere Menschen. Weil das bisweilen einiges relevanter ist als jetzt diese vertikale Ebene gegenüber Institutionen.
Meint Psychologe Tobias Dienlin von der Uni Hohenheim. Es erwischt uns kalt. Aus meinen Daten werden unsere Daten. Trennen lassen sich die babylonischen Informationsberge nicht mehr. Wir können das hier auf der IFA auch sehr schön sehen. Unsere Wohnungen werden nicht durch die oft verlachten intelligenten Waschmaschinen smart gemacht. In gefühlt unsicheren Zeiten verhilft eigentlich das Thema Sicherheit dem Smart Home zum Durchbruch. Ganz viele Anbieter beschäftigen sich hier mit der Überwachung der eigenen vier Wände. Kameras sind für viele der Einstieg ins smarte Home. Von unterwegs lässt sich so bequem herausfinden, was zu Hause los ist.
Und da muss ich beispielsweise meiner Frau versprechen, dass ich nicht ohne sie vorher zu informieren mal eben mich auf die IP-Kamera aufschalte und gucke.
Was macht die denn da, wo man nicht zuschauen darf?
Sie macht eigentlich nichts, wo man nicht zuschauen darf.
Vermuten wir.
Vermuten wir, nur es ist halt trotzdem möglicherweise ein unangenehmes Gefühl einfach.
Ungeniert popeln, heimlich Pralinen futtern, stundenlang Serien schauen. Für Überwachte ist das nicht mehr so einfach. Dabei sind eigene Geheimnisse wichtig. Stattdessen kommt es im selbstgewählten Datengefängnis zu einer Normierung des eigenen Verhaltens, erklärt Cyberpsychologin Katharina Katzer.
Ich stehe natürlich dadurch auch unter einem immensen Anpassungsdruck, weil ich muss ja auch dem entsprechen, was vielleicht andere von mir verlangen. Ich möchte vielleicht ja auch nicht unbedingt das Allerschlechteste von mir jetzt herausdringt. Also das ist natürlich auch sehr anstrengend und das macht auch krank.
Wie lange duschen wir und wie oft gehen wir aufs Klo? Mit etwas Geschick lässt sich das auslesen. Das vernetzte Haus weckt viele Begehrlichkeiten. Als Bewohner müssen wir die digitalen Regeln fürs eigene Heim erst noch aushandeln, um unsere Beziehungen nicht zu ruinieren. Die Vorteile eines Smart Homes für die Partnerschaft liegen auf der IFA auch auf der Hand. Zumindest können Streitereien um lästige Haushaltspflichten einfach wegfallen, beispielsweise Lebensmittel einkaufen. Das machen die intelligenten Kühlschränke hier mittlerweile alleine. oder Staubsaugen. Auf der IFA werden jedes Jahr bessere Saugroboter vorgestellt.
Die Geräte schmeißen auch keine Vasen um, weil sie Lasernavigation nutzen. Eigentlich verkaufen wir Zeit, denn niemand saugt gern. Wir wollen, dass die Leute Spaß am Leben haben, ohne diese ganze Hausarbeit.
In vielen Haushalten werden Saugroboter sogar zu neuen Familienmitgliedern. Die Nutzer bauen emotionale Bindungen zu den Geräten auf, geben ihnen Namen und behandeln sie wie Hund oder Katze. Aufs Familienklima kann sich das nur positiv auswirken.
Ich glaube, das wäre auch für uns eine Lösung, so ein Saugroboter zu Hause. Matthias Finger war auf jeden Fall für Breitband auf der IFA, der Internationalen Funkausstellung in Berlin, unterwegs. Und er hat sich angeschaut, wie sich diese zunehmende Vernetzung auf unser Beziehungsleben auswirkt. Ich habe schon gesagt, ich denke, so ein Saugroboter, wenn er den Hund auch ersetzt, dann hätten wir gleich so zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Wir hätten den Hund ersetzt und jemanden, der saugt. Ich finde das gar nicht schlecht, zumindest in diesem Bereich.
Aber wenn ihr keinen Hund mehr habt, braucht ihr auch keinen Saugroboter, oder? Naja, weil es nicht mehr so hart und sowas. Ich finde es ja spannend, dass so viele Leute in meiner, also so in meinem Bekanntenkreis, so einen Saugroboter haben. Also das scheint mir wirklich dieser Einstieg zu sein. Aber die anderen Dinge, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ich würde wirklich auch ungern so überwacht werden, was ich zu Hause alles mache.
Nee, das finde ich auch ein bisschen fies. Allerdings muss ich dann auch wieder gleich sagen, ich habe kleine Kinder und man stellt sich dann auch vor, naja, ja, man kriegt vielleicht nicht immer einen Babysitter, der aufpassen kann. Vielleicht ist das auch mal eine Möglichkeit, zumindest mal um die Ecke zu gehen, mal abends was trinken zu gehen, um die Ecke, um zu wissen, zu Hause ist alles in Ordnung. Also so kann man, glaube ich, einsteigen.
Aber ich finde, das ist, also ich will jetzt nicht wieder anfangen, früher war ja alles besser, aber das ist doch dieses alte Ding. Die Kinder werden immer behüteter, wachsen immer behüteter auf, aber man überwacht sie doch. Also man macht eigentlich mit den Kindern das, was man selber auch nicht erleben möchte. Man möchte nicht vom Staat überwacht werden, man möchte auch nicht von irgendwelchen großen Firmen überwacht werden, wie oft man aufs Klo geht. Oder fallen einem ja noch ganz andere Dinge ein, aber mit seinen Kindern macht man das dann?
Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass dieses Thema Sicherheit, das sagte Matthias ja auch in dem Beitrag, dass das tatsächlich wahrscheinlich der gute Einstieg ist oder der erste Einstieg ist, um in dieses Thema Smart House reinzukommen und sich dafür zu interessieren.
Sicherheit ist natürlich dieses Totschlagargument, ne?
Ja, also so ein Haus wie in diesem Film von Jacques Tati, Mon Oncle, wo dann alles irgendwie sich selbstständig bewegt und irgendwas macht und man gar nicht mehr klarkommt. In so einem Haus will ja niemand leben eigentlich. Ja?
Du hast das ja vorhin nochmal gezeigt, so ein Film von 1958. Ich finde das ganz interessant. Das Smart Home wird uns ja schon seit Jahrzehnten so als das nächste kommende Ding verkauft. Aber es scheint jetzt erst so richtig so weit zu sein, dass sich das wirklich so in die Praxis umsetzen lässt.
Ja, es ist auch interessant, dass man seit 60 Jahren darüber schon Witze macht.
Allerdings, ja. Und ja, der Filmausschnitt vorhin war auf jeden Fall witzig, kann man auf jeden Fall sagen. Vielleicht machen wir erstmal weiter mit Musik. Das im schweizerischen Aarau, heißt das so?
Ich denke schon, ja.
Ja, angesiedelte Label Home Street Home. Da haben wir es wieder, das smarte Home. Home Street Home Records kümmert sich um die lokale Hip-Hop-Szene. Dass sich Schweizerdeutsch ganz gut zum Rappen eignet, zeigt der folgende Track Bar von Rob Chop The Vinylator.
Ja, und der Dialekt, der unterstreicht auf jeden Fall die musikalische Stimmung, eine angenehm breite Zerdehntheit, wie man sie ja auch so von alkoholbedingten Absturzabenden kennt. Und um die geht es eben hier auch textlich.
Klinken ab, hinken rein, paar trinkende Trinker trinken in der Bar hinten. Drinnen nicken's nur zu, dicker Rauch genug, macht den Tag zur Nacht dazu, kracht zur Ruhe. Auf den Hocker, in Ocker, Ochsenleder bezogen, spröd, rissig, trocken, ist wie Whisky, wie wär's mit Spitz nehmen? Fragt sie, sitzen und bestellen beim Schnipsen, tipsen, jetzt gilt's mit zu beschwipsen. Getränke geschenkt und kippen. Die Kippe glimmt, Kerzen flackern, wirft den Schatten, Takt um Takt, Boxen knacken, Platten Sprung und drum. Leg die Nudeln in die Rille, bestell was du willst bestellen, still, dann los wie sie spielen. Der Song im Ohr seit Jahren, bestell was du willst bestellen und losne von vor. Leg die Nudeln in die Rille, bestell was du willst bestellen, still, dann los wie sie spielen. Der Song im Ohr seit Jahren, bestell was du willst bestellen und losne von vor. das Kontra. Platte Plastik im Glas passt dies. Praktisch alles Plastisches verschwimmt. Ob Tag oder Nacht, ist Milchglas sich da in. Schwenks, Getränks, muss schnaufen. Wer einst da runterkommt, kommt nicht mehr rauf. All versaufen in Flaschen, vertrinken, Plüschpolster, zerstörte Taschen wird zu Raschen im Becher. Goldenem. Zwei Finger breit, edle Tropfen. Macht den Kopf von innen weich und das weisst, wenn du sagst, ich gang heim. Ich bleib nur das Lied und nimm noch ein. Leg die Nudeln in die Drille, bestell was du willst bestellen. Still, dann los wie sie spielen. Der Song im Ohr seit Jahren. Bestell was du willst bestellen und los ihn von vor. Leg die Nudeln in die Drille, bestell was du willst bestellen. Still, dann los wie sie spielen. Los zu. Der Song im Ohr seit Jahren. Bestell was du willst bestellen und los ihn von vor.
Besprechung.
Vor 6 Jahren haben wir uns hier bei Breitband mit Nordkorea beschäftigt und mit der Frage, wie in diesem Land, das sich so radikal abschottet, eine digitale Gegenöffentlichkeit agieren könnte. Seitdem ist die Lage in Nordkorea nicht besser geworden. Durch die aktuellen Atomwaffentests rückt das Land wieder in unseren Fokus.
Klar scheint zu sein, die Weltgemeinschaft scheint gegen diese Diktatur machtlos zu sein. Die jahrelangen UN-Sanktionen, die haben offenbar nichts oder nur wenig bewirkt. Unbeeindruckt testet eben das Land seine Waffen weiter.
Was tun? Trotz der widrigen Umstände gibt es in Nordkorea ein System digitalen medialen Widerstands. Auch ohne Netzzugang werden Informationen außer Landes oder ins Land gebracht und in eine Gegenöffentlichkeit verwandelt.
Die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte, IGFM, die unterstützt diesen Widerstand gegen die Diktatur. Wie sie das tut und was man trotz der Abschottung über das Land weiß, darüber sprachen wir vor der Sendung mit Martin Lessentin, dem IGFM-Vorstandssprecher. Und als erstes wollten wir von ihm wissen, warum es denn so schwer ist, diese Diktatur zu knacken.
Das Wort Widerstand muss man in dem Zusammenhang besonders definieren, denn ein demokratischer Widerstand, ein Widerstand in Diskussionsbeiträgen, ein Widerstand durch Demonstration ist nicht möglich. Er ist lebensgefährlich, er ist mitunter tödlich. In der Regel endet er in Zwangsarbeitslagern, von denen es in Nordkorea sehr, sehr viele gibt.
Das heißt, der Widerstand kommt von außen ins Land, aber nicht im Land selbst wird er organisiert.
Es gibt auch Menschen im Land, die von sich aus erkennen, dass das, was die Kim-Diktatur mit den Menschen macht, vollkommen unmöglich ist und eine Sackgasse ist. Das sind aber nur sehr wenige. Diese Menschen leben auch sehr gefährlich und sie vertrauen dabei nur ganz wenigen Menschen, weil in Nordkorea jedermann, auch von der eigenen Familie, bespitzelt werden kann.
Dieser Seiteneffekt des Ganzen, wenn ein Land sich so abschottet, ist ja, dass auch wir so gut wie gar nichts darüber wissen oder sehr, sehr wenig nur über dieses Land. Aber vielleicht können Sie uns da ein bisschen weiterhelfen. Wie kann man denn in Nordkorea Medien nutzen? Es gibt ja ein geschlossenes Intranet, es gibt auch Radiosender oder einen Radiosender und es gibt Handys. Aber welche Informationen bekommt denn der normale Nordkoreaner über diese Wege überhaupt?
Der normale Nordkoreaner hat vielleicht eine Abspielmöglichkeit für DVDs. Weil er hat die Abspielmöglichkeit für Propaganda-DVDs. Wenn er nun an eine andere DVD gelangt und sei es nur ein Spielfilm, dann wird er sehen, dass hier eine ganz andere Form von Leben dokumentiert ist. Er gelangt aber auch vielleicht, weil er gerade einen Ballon findet, an andere Informationen, die von Aktivisten, von Menschenrechtlern über die Luft an einem Ballon hängend in den Norden gekommen sind.
Das ist also ein Weg, Informationen über den Luftballon in das Land zu bringen. Welche anderen Wege gibt es?
Ja, die Wege von Reisenden zum Beispiel. Mhm. Nordkorea entsendet ins Ausland ein sehr, sehr großes Heer von Sklavenarbeitern, die sich zum Beispiel Geld verdienen in Sibirien, in der Holzwirtschaft oder auf arabischen Baustellen oder sogar in der polnischen Landwirtschaft. Für diese Menschen ist das sicherlich eine ganz exklusive Gelegenheit. Sie werden dabei aber eben ausgebeutet. Sie bekommen von den polnischen Löhnen keine 10%. Sie leben kaserniert unter ständiger Aufsicht. Sie sind bewusst so ausgewählt, dass sie Angehörige in Nordkorea haben, um deren Leben und Gesundheit sie fürchten müssen, wenn sie irgendetwas machen, was dem Diktator nicht gefällt. Sklavenarbeiter sind also keine Leute, die als kritisch gelten, sondern es werden bewusst natürlich solche Leute, die bereit sind, auch im Ausland, auch über Jahre den Befehl zu befolgen, ab so und so viel Uhr nur noch in der Baracke zu sein oder nicht einzeln einkaufen zu gehen, nur in der Gruppe einkaufen zu gehen. Und trotzdem findet man auch unter diesen Menschen hin und wieder jemanden, der geradezu begierig ist, auch mal eine DVD mit nach Hause zu nehmen.
Aber wird das nicht total überprüft?
Ja, das wird überprüft. Und das ist lebensgefährlich.
Über die mediale Situation in Nordkorea haben wir in unserer Sendung auch schon mal berichtet. Das war vor 6 Jahren. Hat sich denn seitdem grundsätzlich etwas verändert?
Nein. Nur der Wunsch, Wille und teilweise die Umsetzung, die Glocke über die Menschen noch perfekter zu machen. Es ist ein ewiger Wettlauf. Man versucht, das Intranet lückenlos zu beherrschen. Man versucht, die Menschen nur mit Brainwashing-Informationen zu füttern, die Menschen gleichzuschalten und auch solche Persönlichkeiten, die in der Führung Einfluss gewinnen, die kritisch sein könnten, dann sogar aus dem Leben zu befördern.
Die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte, bei der Sie Vorstandssprecher sind, engagiert sich darin, die Informationsblockaden Nordkoreas zu löchern. Wie gehen Sie denn konkret Ihre Gesellschaft dabei vor?
Indem wir Aktivisten unterstützen, die mit großem Aufwand und manchmal sehr hohem persönlichen Risiko solche Informationen ins Land bringen, die dort versucht werden, von den Menschen fernzuhalten. Also versuchen tatsächlich, viele kleine Löchlein in den Vorhang zu bringen und Menschen Perspektiven zu geben, Menschen auch zu sagen, ihr habt Rechte, ihr dürft eine Meinung haben, ihr dürft euch selber für eine Religion entscheiden, man darf euch nicht daran hindern zu reisen. Das sind alles Dinge, die für einen Nordkoreaner, der nur die nordkoreanische Bildung erfahren hat, nahezu undenkbar sind. Man kann also nicht sagen, der Widerstand hebt die Informationsblockade innerhalb von 2 Jahren auf. Nein, wir wissen, dass das ein sehr mühseliger und langer und für die Beteiligten auch sehr gefährlicher Weg ist.
Können Sie noch mal beschreiben, welche Art von Informationen Sie darüber bringen? Sie haben eben ein ziemlich weites Spektrum angesprochen und auf der anderen Seite haben Sie gesagt, auch so ein Spielfilm kann etwas bringen.
Genau. Sehr, sehr populär sind Fernsehproduktionen, Spielfilme aus dem Süden, die natürlich streng verboten sind, dass man sie im Norden konsumiert. Wir versuchen halt digitale Medien vom USB-Stick über DVD und CD hin ins Land zu bringen. Wir bringen aber auch gedruckte Informationen, zum Beispiel die allgemeine Erklärung der Menschenrechte in koreanischer Sprache. Und diese vielen Lieferungen oder Mosaiksteinchen, die sollen dann dabei helfen, dass möglichst viele Menschen im Norden sich ihr eigenes Mosaik aufbauen können, das vielfarbig sein soll und nicht einheitsrot oder einheitsschwarz im Sinne von Kim Jong-un.
Martin Lessentin, Vorstandssprecher der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte, über die Situation in Nordkorea und den digitalen Widerstand gegen das Regime.
Sie hören Breitband, das Magazin für Medien und digitale Kultur im Deutschlandfunk Kultur. Jetzt nochmal mit Musik. Only for Kisses heißt dieses Stück von Phil Nixon, alias Doped Demand.
Only for kisses. Only for kisses. Not a thrill. Kisses.
Für die ist unser Kollege Jochen Dreier ins Studio gekommen. Hallo Jochen.
Hallo.
Die Bundestagswahl bestimmt weiter die Schlagzeilen. Diese Woche allerdings nicht nur wegen mehr oder weniger aufregender TV-Duelle diverser Kanzlerkandidaten und Parteien, sondern mit einer Nachricht, die wir der Demokratie lieber erspart hätten. Die Bundestagswahl ist hackbar, wäre mit einfachen Mitteln zu manipulieren.
Das hat eine Recherche vom Chaos Computer Club und der Wochenzeitung Die Zeit ergeben. Genau ging es um eine bestimmte Software. PC-Wahl nennt sich diese. Und was macht sie genau?
Ja, also die Software ist dafür da, die ausgezählten Stimmen von den Bezirkswahlämtern, von den kleinen Kommunen an die nächste Ebene zu übermitteln, an die Landesbezirkswahlleiter und da, von da an dann weiter. Und welche Programme dafür genutzt werden, das ist eigentlich den Kommunen überlassen, aber sehr häufig wird eben PC-Wahl genutzt, in Hessen auch landesweit zum Beispiel. Und hier haben die Experten vom CCC erschreckende Sicherheitslücken festgestellt. Erstaunlich ist aber vorerst, wie einfach es war, an die Software zu kommen. Es ist ja eine ganz spezielle Software. Der Informatiker Martin Schirsig fand Teil des Programms im Netz und der sagt selbst, der Aufwand bestand in einer erweiterten Google-Recherche. Und er konnte es dann einfach auf der Seite des Herstellers Vote IT herunterladen. Und das, weil ein anderes Unternehmen, die das auch haben, das Programm, die Bedienungsanleitung für PC-Wahl ins Netz gestellt hatte, samt Benutzernamen und Passwort. Also das ist, wir sprechen hier übrigens von relevanten Programmen für die Bundestagswahl 2017 und das ist wirklich schon sehr skurril, schon der Anfang, was da passiert ist.
In der veröffentlichten Analyse des Chaos Computer Clubs zeigt sich dann, ein Hacker hätte die zu übermittelnden Wahlergebnisse auf allen Ebenen manipulieren können. Wie genau und wie kompliziert wäre das denn?
Ja, es ist schwer zu glauben, wie sorglos offenbar der Hersteller mit Sicherheit umging. Ich nenne mal ein Beispiel von vielen haarsträubenden Sicherheitslücken. Automatische Updates hätten eingespielt werden können in das Programm und damit halt eben Veränderungen am Quellcode. Die Zugangsdaten für den Update-Server waren ebenfalls einfach öffentlich zu finden. Geschützt war das mit so erfinderischen Passwörtern wie Test oder Test 01. Dafür braucht man jetzt kein gewiefter Hacker sein, nur etwas Zeit investieren. Das war tatsächlich alles viel zu einfach. Und diese Fahrlässigkeit hat der Informatiker Martin Schirsig im Podcast Logbuch Netzpolitik so beschrieben.
Es wird von den lokalen oder kommunalen IT-Dienstleistern damit geworben, dass sie auf gesicherte Infrastruktur setzen, gesicherte Rechenzentren anbieten. Und dann passiert eben sowas, dass der goldene Schlüssel in alle Wahlstuben, also eben über diesen Update-Server für diese Wahlsoftware, dass der einfach komplett zu Staub zerfällt, sobald man ihn nur einmal anschaut. Also das ist quasi der Haupteingang. Wenn man so eine Schwachstelle entdeckt, dann hat da noch nie jemand drauf geschaut.
Ja, klingt nicht so gut. In einer Pressemitteilung nennt der CCC die Software dann auch verständlicherweise als in einem traurigen Zustand. Traurig ist aber ja wohl vor allem, dass da eine Menge Vertrauen kaputt gehen könnte.
Ja, also die Gefahr der wirklichen Manipulation ist eher gering, denn natürlich würden sich die Wahlleiter wundern, wenn aus ihrem Bezirk plötzlich andere Zahlen genannt werden, als sie ausgezählt haben. Und die Wahrheit ist ja glücklicherweise in Deutschland auf Papier festgehalten. Wahlcomputer sind hier auch aus guten Gründen verboten. Aber das Vertrauen in demokratische Strukturen und Institutionen dagegen könnte brüchig werden. Das in einem Klima, wo seit Monaten vor allem Hackerangriff und Manipulation gewarnt wird. Und Wahlen sind ja auch immer eine Hochphase für Fake News, eine Zeit, in der Falschinformationen über Wahlfälschung die Runde machen. Wie es da sein kann, dass eine so wichtige Software offenbar kaum geschützt ist, das ist schon unverständlich. Mittlerweile wurde nachgebessert, der CCC sieht aber immer noch gravierende Mängel, erfordert aber vor allem, dass der Quellcode für solch wichtige Programme offen sein muss, damit er unabhängig von vielen Seiten kontrolliert werden kann.
Auch die nächste Meldung dreht sich um die Wahl. Das Forschungsprojekt von mehreren Medienanstalten, Hashtag Datenspende, Google und die Bundestagswahl 2017, hat über ein Browser-Plugin Daten zur Personalisierung von Google-Ergebnissen geforscht.
Wir haben hier an dieser Stelle auch schon mal darauf hingewiesen. Jeder, der teilnehmen wollte, konnte sich das in seinem Browser installieren. Und dann wurden im Hintergrund so verschiedene Suchanfragen zu Politikern und Parteien an Google gestellt. Jetzt wurden die ersten Ergebnisse veröffentlicht.
Ja, und offenbar sind die Ergebnisse sehr viel weniger von Google personalisiert als angenommen. Das ist eine gute Nachricht. Das bedeutet beispielsweise, wenn man nach Martin Schulz oder Angela Merkel sucht, man die gleichen Ergebnisse bekommt, selbst wenn man vorher vielleicht sehr viel auf CDU- oder SPD-Seiten war oder sich für Themen interessiert hat, die diesen oder anderen Parteien zugeschrieben werden. Denn das war ja die Befürchtung, dass Algorithmen Filterblasen herstellen oder verstärken könnten. Die Studienleiterin Professorin Dr. Katharina Anna Zweig sagt zu den Ergebnissen aber auch, dass das jetzt heute so ist, morgen aber wieder ganz anders aussehen könnte. Und deswegen sei es so wichtig, dass Demokratie sich transparent über die Funktion von Algorithmen verschaffen. Denn solche Projekte, die können dabei helfen, aber man muss da halt irgendwie versuchen reinzuschauen.
Ein ähnliches Projekt vom amerikanischen Forschungsinstitut ProPublica wird von der Tagesschau, Spiegel und Süddeutsche Zeitung begleitet. Hier analysiert ein Browser-Plugin Wahlwerbung von Parteien in sozialen Netzwerken, wie, wem und wann sie Nutzern angezeigt werden. Auch hier geht es darum, Algorithmen transparenter zu machen. Links dazu auch auf unserer Seite.
Danke, Jochen, auf jeden Fall für diese Meldung. Alle Links zu den Medien und eben auch zu den Meinungen natürlich finden Sie auch auf breitbanddeutschlandfunkkultur.de, um die Seite nochmal zu nennen. Da findet sich natürlich auch die nächste Musik, der Londoner Tundra mit einem bassfreudigen, aus hochgepitchten Vocals zusammengesetzten Song namens Got You. I got you with me, baby.
Tundra mit Got You. Vor gar nicht so langer Zeit hat man sowas noch Future R&B genannt. Aber ich glaube, die Zukunft hat uns inzwischen da soundmäßig schon lange eingeholt. Ich weiß gar nicht, wie man das jetzt nennen sollte. Elektro-Soul oder so?
Ja, mich darfst du da nicht fragen.
Ja, wir sind am Ende angelangt von Breitband. Hier im Programm vom Deutschlandfunk Kultur. Da geht's gleich weiter mit den Nachrichten. Dann folgt unser Theatermagazin Rang 1. Tschüss sagen Martin Böttcher.
Und Katja Bigalke. Und wir verabschieden uns hier jetzt mit einem Hauch von Hauntology, also geisterhafter Nostalgie nach einer Zeit, die es niemals so gegeben hat, umweht unser Abschlussstück Nukira von Kazuki aus Kalifornien diesen Hauch geisterhafter Nostalgie. Tschüss.
Tschüss.